Lieblosigkeit aufzugeben haben. Und nachdem wir also unsere Sünden bekannt haben, vor Gott ins Licht getreten sind, Hindernisse aus dem Weg geräumt haben, gilt es nun, den Leib darzubringen. Das war das Zweite, wovon wir sprachen, also erstens Hindernisse aus dem Weg räumen und dann den Leib darbringen als ein Gott wohlgefälliges Opfer. Wir kommen zu einem weiteren Schritt in der Erneuerung persönlichen Lebens. Wir sprechen hier davon, dass die Erneuerung durch die Besinnung auf Gottes Wort geschieht. Das Wort Gottes muss ganz neu auf den Leuchter gestellt werden und muss Raum gewinnen in unserem Leben. Es kann keine Erneuerung geben, ohne dass Gott zur Sprache kommt. Wir wollen hier aus Psalm 1 einige Verse lesen, denn hier wird uns schon der Weg zur Erneuerung durch Gottes Wort gezeigt. Psalm 1, die ersten drei Verse. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern was tut so ein Mensch, den Gott für glücklich hält, den Gott segnet, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Was geschieht nun mit einem Menschen, der täglich, mehrmals täglich, Tag und Nacht sogar, Gottes Wort als Meditationsgegenstand, als Überdenkensgegenstand hat? Bei dem sieht es so aus, wie es in Vers 3 heißt: Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt. Und alles, was er tut, gelingt. Es mag nicht gelingen sein in den Augen von Menschen, aber es ist gelingen in den Augen Gottes. Gott bestimmt, was gelingen ist und was nicht gelingen ist. Mit anderen Worten, Gottes Wille wird getan werden im Leben dieses Menschen. Sein Blatt wird nicht verwelken, das heißt, sein Leben, sein geistliches Leben wird immer frisch sein dürfen, auch wenn die Hitze kommt. Denn er ist gepflanzt an einem Wasserbach oder einem Wasserstrom. Das hebräische Wort kann hier auch ein Kanal bedeuten. Einfach ein Strom von Wasser. Und ein Baum, der an so einem Strom gepflanzt ist, der ermangelt nicht des Wassers. Der hat immer genügend Wasser. Das heißt, das Wort Gottes ist für uns Wasser des Lebens. Und das ist die wichtigste Komponente in unserem Leben. Wir brauchen einfach Wasser. Wir brauchen das, was unser Leben unterstützt. Und das ist das Wort Gottes in unserem Leben. Wenn unser Leben, unser Tag, unsere Nacht am Wort Gottes gepflanzt ist, wenn unsere Wurzeln ins Wort hineingehen dürfen, dann dürfen wir erleben, dass Gott unser Leben erneuert. Ich möchte nun einige ganz praktische Vorschläge geben, wie man mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, umgehen kann. Vorausgesetzt ist hier natürlich, dass man die Bibel für Gottes Wort hält. Lassen Sie sich die Bibel nicht nehmen als Gottes Wort. Lassen Sie sich dieses Buch nicht vermengen mit Menschenwort. Alle die Argumente, die immer wieder kommen, sind unbegründet. Und es kostet auch viel Arbeit, das Unbegründetsein solcher Argumente aufzuzeigen. Aber es gibt heute schon sehr viele Bücher darüber, die zeigen, dass Gottes Wort wirklich zuverlässig ist. Ich hatte das Vorrecht, zusammen mit einigen anderen aus der Schweiz und Deutschland, vorigen Herbst in Chicago zu sein, auf einer Tagung, wo über die Unfehlbarkeit des Wortes Gottes gesprochen wurde. Es war eine rechte Ermutigung, Männer Gottes zu sehen von verschiedenen Teilen der Welt, die zusammengekommen waren, im selben Sinn, im Vertrauen, dass das, was die Bibel sagt, das sagt Gott. Nichts anderes. Was die Schrift sagt, das sagt Gott. Das war das Resümee dieser Tagung. Dabei sagt man nicht, dass die Bibel ein Buch vom Himmel gefallen ist. Dabei sagt man nicht, dass alles, was in der Bibel steht, direkt unmittelbar von Gott diktiert wurde. Leute, die die Bibel nicht kennen, sprechen so. Aber es heißt, dass Gott Menschen lenken kann, sodass das Ergebnis ihrer Arbeit wirklich der Sinn Gottes ist und es nicht anders zu sein braucht, gerade wie es dort steht. Das heißt auch nicht, dass die Bibel nicht Lügen oder Unwahrheit zitieren darf. Aber die Tatsache, dass einer, zum Beispiel der Teufel oder ein Lügner, so gesprochen hat, der Bericht ist von Gott. Die Heilige Schrift ist unfehlbar, so wie sie da steht, in ihrer Form, in ihrem Inhalt. Das ist so hier nun vorausgesetzt, wenn ich diese Vorschläge gebe. Ich gebe 6 Vorschläge, wie man mit der Bibel umgehen kann beim Lesen. Erstens, das Lesen von kürzeren Abschnitten, und dies ist wahrscheinlich die verbreitetste Methode des Umganges mit Gottes Wort. Man liest ab und zu einen kürzeren Abschnitt in der Heiligen Schrift. Das ist gut, das ist wertvoll, aber das genügt nicht. Es muss nicht der Reihe nach sein, das heißt, so wie diese Texte in der Bibel vorkommen, einmal aus dem Alten, einmal aus dem Neuen und so weiter und so weiter. Vielleicht liest man nach den Vorschlägen im Losungsbüchlein. Das ist ein Lesen eines kürzeren Abschnittes dann und wann oder nach einer gewissen Methode aus der Bibel. Was wichtig ist oder zusätzlich gemacht werden sollte, ist zweitens fortlaufendes Lesen der ganzen Bibel, und zwar mehrere Kapitel pro Tag. Das mag man nicht vielleicht jeden Tag tun, aber man sollte sich einmal daran setzen, die ganze Bibel durchzulesen. Und man sollte ab und zu die Bibel so lesen, dass man nicht nur einige Verse liest, sondern einige Kapitel liest. Wissen Sie, wir sind, wie Moody es einmal geschildert hat, lecke Eimer. Wenn wir unser Gefäß mit Wort Gottes vollgießen und dann lange warten, bis wir wieder hineingießen, dann wird der Eimer leer sein, bevor wir wieder reingießen. Aber wenn wir gleich nachgießen, dann haben wir noch etwas davon, was wir gelesen hatten. Er machte sich lustig über Leute, die einen Zettel hineinlegen mussten in die Bibel oder Lesezeichen, ja, sodass man weiß, wie weit man gekommen ist. Er sagt, die Leute lesen so lange nicht in der Bibel, sie müssen ein Zeichen hintun, damit sie wissen, wo sie gewesen waren, das vorige Mal. Ja. Aber wer fortlaufend die Bibel liest, der vergisst nicht sogleich, was er gelesen hat. Nun, heute haben manche von uns schon so ein kurzes Gedächtnis, dass auch wenn wir gleich am nächsten Tag lesen oder sogar am selben Tag noch abends, wissen wir nicht genau, wie weit wir gekommen waren. Aber stellen Sie sich vor, wenn Sie den Philipperbrief einmal in einem durchlesen. Der Philipperbrief hat 4 Kapitel. Dieses Buch können Sie in etwa 20 Minuten durchlesen. Am Ende von 20 Minuten haben Sie wahrscheinlich noch etwas davon behalten, was in Kapitel 1 steht. Wenn Sie aber 4 Tage dazu verwenden, ein Kapitel pro Tag, dann werden Sie am 4. Tag nicht mehr so gut wissen, was in Kapitel 1 steht. Mit anderen Worten, sie werden Kapitel 4 nicht so stark im Lichte von Kapitel 1 verstehen können. Denn Gottes Wort will im Zusammenhang verstanden werden. Und dazu verhilft uns dieses schnelle Lesen, sodass wir einmal den Zusammenhang besser bekommen. Es ist gut, in die Tiefe zu gehen, das muss auch sein. Aber wir brauchen auch dieses schnellere Lesen und das Viellesen auf einmal, sodass wir ein Buch vor uns haben, als ein Guss, als ein Stück. Und dann können wir die einzelnen Teile in den Zusammenhang des Ganzen stellen. Das brauchen wir. Und die Gemeinde Jesu Christi leidet schon genug darunter, dass einzelne Texte herausgegriffen werden aus dem Zusammenhang. Und dann werden sie extrapoliert, das heißt, sie werden hinausgezogen und verabsolutiert. Und dann sollen sie etwas sagen, was wiederum ihren Ursprung widerspricht. So geht es nicht. Oder man kann auch die Sache vergleichen mit einem Haus, das gebaut wird. Man baut schon eine Mauer auf einem guten Grund. Und dieser Grund ist das Wort Gottes. Wir haben zum Beispiel einen Vers in der Heiligen Schrift, der sagt, so und so ist es. Und dann liest man diesen Vers und sagt, aha, wenn es so ist, dann muss auch dies Wahrheit sein. Dann bauen wir noch einen Stein darauf. Nun, dieser nächste Stein, der steht in unmittelbarer Beziehung zu diesem Grundstein, der Bibeltext ist. Aber beim zweiten Stein sagen wir, aha, wenn dem so ist, dann muss es aber auch so sein. Dann bauen wir noch einen Stein darauf. Und das, was Gemeinde Jesu Christi heute glaubt, ist ja zum großen Teil auf Wort Gottes gebaut. Aber einige Mauern sind schief gegangen. Man hat schon angefangen, einmal auf Gottes Wort zu bauen. Aber die Steine sind so weit übergebaut, man hat nicht mehr ganz kontrolliert und jetzt stehen die Wände schief. Und was hier oben gesagt wird, stimmt nicht mehr überein mit dem, was der Grund ist. Wir haben sehr viele Gedankengänge, wahr oder Aussagen in der Gemeinde Jesu Christi, die will man auf Gottes Wort zurückführen, aber sie sind übergebaut oder zu weit nach innen gebaut und ist es nicht die ganze Wahrheit. Wir müssen bei jeder Schlussfolgerung, die wir ziehen, zurückgreifen auf den Grund, auf den Text selbst und uns fragen, stimmt das jetzt auch, was ich hier gesagt habe auf dieser Ebene, ganz mit dem, was die Bibel sagt? Man muss immer neu kontrollieren bei jeder Schlussfolgerung, bei jedem Satz. Ich bin dankbar, dass ich Studenten habe, die mich kontrollieren. Wenn ich ein zu starkes Überbau habe, dann kommen sie eines Tages und sagen, Herr Professor, wo steht denn das geschrieben? Nun, ja, ich weiß nicht, ob ich muss mal nachsehen. Und dann schaue ich nach und dann mit einmal merke ich, das habe ich nicht mehr von der Heiligen Schrift, das habe ich vielleicht aus einem anderen Buch. Und dann muss ich sagen, nein, so steht es nicht. So steht es geschrieben. Und dann müssen wir uns korrigieren. Ich brauche nicht Angst zu haben, dass ich dann weniger Gesicht habe bei den Studenten und es kommt auch nicht darauf an, wenn ich auch weniger Gesicht habe bei den Menschen, wenn ich nicht mehr so geachtet werde. Ich bin nicht angewiesen auf den Professortitel. Wenn ich diesen Professortitel nicht füllen kann, dann soll ich von der Akademie gehen. Ich muss ganz ehrlich sein. Und wenn ich nicht genug weiß, dann weiß ich nicht genug. Und dann bin ich auch nicht fähig, meinen Dienst zu tun. Wir müssen ganz ehrlich werden. Wir brauchen nichts zu verteidigen. Gott ist es, der uns verteidigt, wenn er etwas verteidigen will. Wir haben auf sein Wort zu achten und danach zu leben. Also viel lesen in der Heiligen Schrift und möglichst fortlaufend. Das soll auch einmal geschehen, früh oder öfter oder je nachdem man es einrichten kann. Aber es sollte möglich sein für einen Christen, öfter in seinem Leben die ganze Bibel durchzulesen. Es gibt solche, die haben sie schon hundert und mehrmal durchgelesen. Das ist gar nicht so viel Arbeit. Sie haben andere Bücher, die lesen sie sehr schnell durch. Und die Heilige Schrift kann man auch sehr schnell lesen und sehr mit viel Freude lesen. Sie ist gar nicht so ein trockenes Buch. Auch nicht 1. Chroniker, die ersten 10 Kapitel. Da stehen sehr viele Namen, aber seien Sie nur geduldig. Zwischen diesen Namen sind sehr schöne Geschichten, Wahrheiten von einem Jahrebitz zum Beispiel, der betete und Gott gewährte ihm seine Bitte. So Juwelen dazwischen. Sie mögen denken, Sie stolpern da über Stock und Stein, aber plötzlich sehen Sie eine Diamante. Es lohnt sich, durchzuackern und die Bibel so fortlaufend zu lesen. Viele Bücher können Sie in einem sich hinsetzen, durchlesen. Es gibt sehr viele Bücher, die haben nur einige Kapitel. Eine Anzahl haben nur ein Kapitel. Obadja können Sie in 5 Minuten durchlesen. Und andere Bücher können Sie in 15, 20 Minuten oder einer halben Stunde durchlesen. Den Epheserbrief in einer halben Stunde. An einem Sonntagnachmittag, oder Sie nehmen Ihr Testament mit auf den Berg, wenn Sie einen Ausflug machen. Kürzlich sagte mir ein Teilnehmer hier auf dieser Freizeit, er hätte noch anschließend den 1. Johannesbrief durchgelesen. 5 Kapitel, ein sehr schönes Buch. Und die zwei anderen lassen sich anschließen, das sind sehr kurze Kapitel, also 7 Kapitel, haben sie in etwa einer halben Stunde gelesen. Und was haben sie dann in dieser halben Stunde eingenommen? Das ist himmlischer Lebenssaft. Davon kann man lange leben. Drittens, und hier möchte ich das stark unterstreichen, betendes Lesen. Betendes Lesen empfiehlt sich täglich mindestens einmal zu tun. Man nennt so eine Zeit vielleicht eine stille Zeit. Man muss vorsichtig sein, dass man hier nicht in ein Gesetz kommt. Aber da wir fehlerhafte Menschen sind und unvollkommen, kommen wir meistens nicht umhin. Es ist notwendig, dass wir jeden Tag uns mit Gottes Wort beschäftigen. Wenn Sie einen ganzen Tag ohne Gottes Wort zu lesen oder sich vorzuhalten durchleben, wenn Sie einen ganzen Tag ohne Bibel leben, dann werden Sie wahrscheinlich darunter leiden. Und es gibt Christen, die leben eine ganze Woche ohne Gottes Wort. Und es sind andere, die leisten sich noch längere Abstände, noch längere Zeiträume. Wir brauchen täglich Gottes Wort. Und deshalb spricht man oft in der Seelsorge von einer täglichen stillen Zeit. Das heißt, sie nehmen sich einfach Zeit, auf Gott zu hören in seinem Wort. Und das sollte täglich geschehen. Und ich empfehle, dass Sie, wie Sie es auch tun wollen, nach einem Bibelleseplan, nach der Losung oder wie immer auch, am besten ist es noch einfach fortlaufend, unabhängig von einem von Menschen aufgestellten Plan, nehmen Sie sich einen Text, der Ihnen gefällt, der Ihnen zusagt, fangen Sie irgendwo an, meinetwegen bei den Psalmen oder im Neuen Testament in einem Brief, aber fangen Sie an, fortlaufend die Bibel zu lesen und so viel, wie es schmeckt. Für die stille Zeit, meine ich jetzt. Vielleicht kommen Sie nicht über einen Vers hinaus, aber Sie lesen diesen Vers betend. Das dauert vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht 15 Minuten. Sie lesen diesen Vers oder diesen Text, diesen Abschnitt, und sobald Sie zu einer Formulierung kommen, die Sie zu Ihrem eigenen Gebet machen können, dann können Sie noch einmal zurückgehen und dasselbe lesen als Ihr Gebet zum Herrn. Sie, im Bewusstsein, richten Sie sich jetzt an den Herrn und sagen, dies ist mein Gebet, und Sie lesen das jetzt als Ihr Gebet. Oder vielleicht ist es nicht als Gebet formuliert. Übrigens sollten wir vorsichtig sein, nicht das Gebet zu nennen, was nicht Gebet ist. Ich habe gehört, man betet ab und zu Psalm 23. Psalm 23 kann man nicht als Gebet beten. Nur einige Teile dieses Psalms. Denn einige Teile sind in der dritten Person geschrieben und das ist nicht Gebet. Zum Beispiel der erste Vers ist nicht Gebet. Nur wenn der Psalmist du sagt, betet er. Wenn er sagt, spricht er über Gott, nicht zu Gott. Natürlich können wir auch in der dritten Person zu Gott sprechen, das gibt es auch, indirekte Anrede. Aber wir sollten nicht zu schnell sein. Dieses kommt aus einer liturgischen Denkweise, die nicht ganz biblisch ist. Wir sollten realistisch sein, wenn wir zur Bibel kommen. Und wir sollten auch ein wenig Grammatik kennen. Und wir sollten wissen, dass wenn man zu einem Menschen spricht, dann sagt man nicht jener, sondern dann sagt man du zu ihm. In unserer menschlichen Sprache haben wir uns angewöhnt, gewisse Wörter zu gebrauchen, wenn wir gewisse Dinge sagen wollten. Und wir sollten konsequent bleiben, wenn wir zur Bibel kommen. Und nur das Beten nennen, was wirklich Beten ist. Denn Beten ist das Reden zu einem Gott. Wahres Beten ist das Reden zum wahren Gott. Falsches Beten ist das Reden zu einem falschen Gott. Biblisches Beten ist das Reden zum himmlischen Gott. Übrigens ist Beten auch nicht, dass Gott zu mir spricht. Und deshalb ist Beten nicht eine Zweibahnstraße, sondern nur eine Einbahnstraße. Das heißt nicht, dass Gott nicht zu mir reden kann. Aber was Gott zu mir sagt, ist nicht Gebet. Nur was ich zu ihm sage, ist Gebet. Wir müssen unsere Termini, unsere Ausdrücke oft von neuem klären, unsere Gedanken wieder lüften, frische Luft hineinbringen, sodass wir wieder genau denken können. Also, wenn wir die Heilige Schrift lesen, können wir manches, was dort steht, wortwörtlich übernehmen als unser Gebet. Einiges müssen wir umformulieren. Das heißt, was da geschrieben steht, wird zum Anlass eines Gebetes. Ich denke darüber nach, und dann sage ich, Herr, das hätte ich auch gern. Der David, der sagte, ich möchte gern im Hause des Herrn sein. Ja, das möchte ich auch. Oder es wird gewarnt, Herr, bewahre mich davor. So wird es zu einem Zwiegespräch. Gott spricht durch sein Wort zu mir und ich antworte. Man meditiert, man überlegt, man lässt es einsickern, einsinken in sein Denken, in seinen Sinn, in sein Gemüt. Man nimmt es auf, man kaut es gleichsam, man überdenkt es. Von Maria wird gesagt, sie überrollte es, das heißt, sie überlegte es in ihrem Innern. So wie man einen sehr kostbaren Diamanten von jeder Seite beguckt, etwas, das man gern sieht, von verschiedenen Seiten sich noch anschaut, so überlegt man die Juwelen, die Kostbarkeit des Wortes Gottes. Man schaut es von dieser Seite an, von der Seite, von der geschichtlichen Seite und so weiter und so weiter. Und es wird so ein Teil von mir. Und während ich so meditiere, spreche ich zu Gott darüber. Und auf diese Art und Weise wird Wort Gottes mir Nahrung. Und dann werden sie erleben, dass sie erneuert worden sind. Sie brauchen nicht Gefühle dabei zu haben, aber früher oder später werden sie etwas anderes feststellen bei ihnen. Sie werden mehr Sieg feststellen, sie werden auch oft mehr Freude feststellen, mehr Ruhe, mehr Ausgeglichenheit. Pflegen Sie dieses täglich. Und ich garantiere Ihnen, dass Sie erneuert werden in Ihrem geistlichen Leben. Betendes Lesen, täglich. So weit, wie Sie kommen. Wenn Sie 5 Minuten Zeit haben, nehmen Sie 5 Minuten Zeit. Wenn Sie 10 Minuten oder 15 oder eine halbe Stunde Zeit haben, dann nehmen Sie sich diese. Wenn es früh morgens ist, bevor Sie andere Menschen sehen, das ist noch das Beste. Bevor Sie irgendjemanden grüßen, grüßen Sie doch Gott. Und dann sind Sie fähig, andere zu grüßen. Und lassen Sie sich nicht stören. Und übrigens, wenn ein anderer mit Gott verkehrt, stören Sie ihn nicht. Tun Sie ihm möglichst, das als Heiligtum zu wahren, damit er ja nicht gestört wird in seinem Umgang mit Gott. Auf diese Art und Weise können mehrere Leute in einem Zimmer mit Gott verkehren. und so sein, wie wenn sie ganz allein im Tempel Gottes wären. Ich glaube, das ist, was David meint, wenn er sagt, er möchte im Tempel Gottes bleiben. Viertens, das Auswendiglernen von Schriftteilen. Dies ist höchst wichtig. Der Psalmist sagt in Psalm 119, Vers 11, dein Wort habe ich aufgespeichert, aufgelagert, aufgelegt in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Moody soll einmal eine kleine Widmung hineingeschrieben haben in die Bibel eines jungen Menschen. Der brachte sein Testament zu ihm und da sollte etwas reinschreiben, sein Name. Moody hat geschrieben, dieses Buch wird dich von der Sünde abhalten. Oder es wird so sein, die Sünde wird dich von diesem Buch abhalten. Eins von beiden. Sünde und Bibel kämpfen miteinander. Denn in der Bibel spricht der Heilige Geist. Und Paulus sagt, Sünde und Heiliger Geist sind im Kampf miteinander. Die sind unversöhnlich. Entweder wir speichern Gottes Wort auf in unserem Herzen und dann haben wir eine innere Mauer gegen Sünde, gegen Versuchung und wir können bewahrt bleiben, oder wir befassen uns nicht mit Gottes Wort, aber dann wird die Sünde Raum gewinnen in unserem Leben. Und dann seien Sie nicht überrascht, warum Sie nicht Sieg haben. Oder dass Sie nicht Sieg haben. Das Geheimnis des Sieges, das Geheimnis der Erneuerung ist hier, was immer wir auch sonst sagen. Alles andere stammt aus dem Wort Gottes. Wenn wir davon gesprochen haben, dass wir uns selbst aufgeben, oder dass wir die Herrschaft Gottes annehmen in unserem Leben, oder von Liebe sprechen, oder vom Heiligen Geist, es kommt alles aus dem Wort Gottes. Hier ist das Geheimnis. Andrew Murray, ein reformierter Pfarrer in Südafrika, um die Jahrhundertwende etwa, sagte, es gibt zwei Schlüssel für ein gesundes geistliches Leben. Und diese zwei Schlüssel sind einfach Bibel und Gebet. Dr. Hans Bürki hat hinzugefügt, und nichts ist schwerer durchzuführen im ganzen Leben als Bibel lesen und beten. Wenn Sie denken, das ist einfach, dann haben Sie sich getäuscht. Dann haben Sie es vielleicht noch nicht versucht. Es ist schwer, einfach dabei zu bleiben und sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und dieses Wort an erste Stelle zu stellen, vor allem anderen. Es gibt Kreise, die sagen sich, es gibt viele Christen, die sagen sich, keine Bibel, kein Frühstück. Das heißt, kein Frühstück, bevor ich mich an Gottes Tisch gesetzt habe. Zuerst esse ich am Tisch des Herrn, beim Wort Gottes, und dann nähre ich meinen Leib. Zuerst meine Seele und dann mein Leib. Nun, das ist eine gute Regel. Allerdings lässt sich unser Leben nicht immer nach gewissen Grundsätzen gestalten. Aber was hier wichtig ist, dass wir grundsätzlich uns sagen, die Heilige Schrift, Gottes Reden zu uns Menschen und auch zu mir, hat den ersten Platz in meinem Leben. Es kann sein, dass viele Menschen besser imstande sind, abends oder nachmittags. Bei Frauen ist vielleicht eine Pause im Nachmittag eher da. Wenn sie in der Stadt wohnen, wenn sie auf dem Lande wohnen, ist vielleicht noch anders. Es gibt einige von Ihnen, die werden vielleicht nicht es anders machen können, als einfach früher aufzustehen. Es gibt Leute, deren Tag ist so belegt, dass es nicht anders geht, als dass sie 15 Minuten oder 30 Minuten früher aufstehen. Eine Missionarin erzählt, sie war in einem östlichen Land und sehr früh schon kamen die eingeborenen Menschen und die kamen einfach durch die Tür ins Haus. Die klopften nicht an oder warteten nicht. Und so wurde ihre Gegenwart einfach belegt von anderen Menschen. Und dann musste sie vielleicht 3 Uhr morgens aufstehen, wenn sie überhaupt Stille haben wollte. Besser ist es, um 1 Uhr nachts aufzustehen. Und früher musste man eine Kerze anzünden, heute kann man ein Licht anzünden. Und wenn es sein muss, gehen Sie auf die Toilette. Und nehmen Sie sich, da kann man gewöhnlich noch alleine sein, wenn Sie mit einem anderen Menschen im Zimmer wohnen. Und dann lesen Sie für eine halbe Stunde die Bibel und dann legen Sie sich wieder schlafen. Sie sagen, dann wird mein Schlaf gestört. Ja, und Ihr geistlicher Schlaf wird ungestört bleiben, wenn Sie es nicht tun. Lassen Sie sich doch etwas kosten. Es wird schon ein Lohn da sein, der viel kostbarer ist als physische Werte, als materielle Werte, als Werte, die mit unserem Körper zu tun haben. Auswendig lernen von Schriftteilen ist wichtig. Wir müssen Gottes Wort aufspeichern, auflagern im Gedächtnis. Das muss irgendwann kommen. Wie Sie das machen, kann verschieden sein. Viele Christen schreiben Bibelverse auf Kärtchen, auf steiferes Papier, und tragen diese Kärtchen an einige bei sich. Vielleicht einen Stoß von 5 oder 10 oder mehr mit einem Gummiband, und dann kann man sie irgendwo repetieren, wenn man eine halbe Minute oder ein paar Momente Zeit hat. Oder man nimmt sich einfach Zeit während des Tages, um zu repetieren. Andere Hausfrauen schreiben Gottes Wort oder Texte auf Zettel und bringen die an die Vorhänge in der Küche oder irgendwo mit einer Nadel, und dann haben sie es vor sich. Oder andere schreiben es noch schön auf und kleben es vielleicht an die Wand, so wie ein richtiger Bibelspruch. Und der kann dann ausgewechselt werden. Es gibt verschiedene Methoden. Sie können auch einfach direkt aus der Bibel auswendig lernen. Nur ist es dann ein bisschen schwerer zu wissen, welche Verse Sie schon mal vorgenommen haben, welche nicht. Ich glaube, das beste System ist noch, dass Sie, wenn Sie nicht gedruckte, es gibt auch Gesellschaften, die fertig gedruckte Kärtchen liefern, wie zum Beispiel die Navigatoren. Aber Sie können auch einfach Papeterie, ins Schreibwarengeschäft gehen und kleine Kärtchen kaufen und auf die eine Seite an die Schriftstelle, das heißt Johannes 3, Vers 16, und auf die andere Seite den Text schreiben. Oder Sie können auch nur auf eine Seite beides schreiben, Schriftstelle und den Text. Aber dann sollten Sie auch beides auswendig lernen. Nicht nur den Text oder nicht nur die Schriftstelle, sondern diese zusammenbringen, sodass sie fähig sind, Gottes Wort zu lokalisieren. Sie wissen dann, wo was geschrieben ist. Und es empfiehlt sich auch, einige Verse nacheinander auswendig zu lernen. Vielleicht gehen Sie nicht alle auf ein Kärtchen, und dann brauchen Sie das nächste Kärtchen dazu. Und dann haben Sie vielleicht mit der Zeit einen Stoß, eine kleine Schachtel, und da kommen die rein. In der Folge, wie sie in der Bibel vorkommen, in dieser Reihenfolge. Und dann nehmen Sie einfach von vorn einen Stoß von 5 pro Tag vielleicht und repetieren, und die kommen dann ans Ende, an den Schluss. Und so gehen Sie einfach der Reihe nach. Und wenn Ihnen ein Vers wichtig ist, kommt er dazwischen, und so wächst dieser Stapel von Bibelversen. Und mit der Zeit haben Sie eine lange Liste von Bibelversen, nicht nur in Ihrem Büro, sondern hier im Herzen. Und ihr Leben wird bereichert werden, und dann werden sie auch viel besser mit anderen sprechen können und ihnen helfen können. Ja, ich habe eine Not. Und plötzlich wird der Heilige Geist etwas einfallen lassen können. Aha, da ist jetzt die Antwort. Denn Gottes Wort hat die Antwort auf unsere Probleme. Ich habe einmal von einem Zahnarzt, glaube ich war es, auf jeden Fall ein Arzt, gehört in der amerikanischen Besetzungsarmee in der Nähe von Karlsruhe, glaube ich war es, zu ihm kamen Patienten mit auch verschiedenen Problemen, nicht nur physischen, und er hat oft einen Bibelvers aufgeschrieben als Rezept für sie. Rezept, lesen Sie diesen und den Text. Und er hat erstaunliche Erfolge gehabt. Manche körperliche Probleme könnten gut behoben werden durch das Lesen, das Auswendiglernen Heiliger Schrift. Fünftens. Eine andere Form des Umganges mit Heiliger Schrift. das Nachgehen von Fragen und Begriffen oder Studieren von Themen. Jeder von uns hat Fragen in Bezug auf die Bibel. Einige von Ihnen kamen in meine Richtung. Sie können solche Fragen selbst sammeln. Wenn Sie heute Morgen bei meiner Bibel lesen, ist mir eine Frage gekommen. Zettel her fürs Bibelstudium, extra Mäppchen dafür. Dieser Frage will ich nachgehen. Es war ein Vers, den verstand ich nicht. Und ich hatte jetzt nicht im Moment die Zeit, dieser Frage nachzugehen. Also geht es in die Rubrik hinein. Dann, wann ich mir vornehme, jetzt auch solchen Dingen nachzugehen, dann kommt jetzt dieses ran. Es sind viele solche Dinge. Oder ich habe einen Bibelvers gehabt in meiner Liste von Bibelversen, die auswendig zu lernen waren. Und ich merkte, aha, der eine Text, so wie ich mir aufgeschrieben habe, ob das nun wirklich dem Grundtext entspricht. Nun werden Sie nicht immer imstande sein, das so zu tun. Aber bei mir kommt jetzt diese Karte zurück. Es wird rausgehoben aus dieser Liste von Bibelstellen, die ich auswendig lerne, und kommt jetzt ins Bibelstudium hinein. Denn ich will diesen Text kontrollieren, ob ich ihn richtig aufgeschrieben habe. Ich übersetze selbst noch und revidiere und so weiter. Und dann kommt er wieder zurück dorthin. Ich will kontrollieren, ist das so, wie es geschrieben steht. Wenn Sie übrigens zurück zu Nummer 4, wenn Sie auswendig lernen, nehmen Sie eine gute Übersetzung. Am meisten empfiehlt sich noch, weil die Luther-Übersetzung die am häufigsten gebrauchte ist, vielleicht die Luther-Übersetzung, aber die Schlachter ist auch gut, oder die Elberfeld-Übersetzung, die neue, es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber die neue ist nicht so gut wie die alte, auch wenn sie sprachlich aufgeräumter ist. Die alte Elberfeld-Übersetzung war sehr gut, der Text war sehr gut. Aber die Textfrage ist ein Problem für Akademiker und die will ich hier nicht anschneiden. Man sollte aber heute vorsichtig sein, was für eine Bibel man sich kauft. Denn neue Bibeln haben oft nicht denselben Grundtext zugrunde gelegt als frühere Bibeln. Lange dachte man, der Grundtext, den Luther hatte, war nicht der richtige. Heute merkt man, man hat hier doch zu schnell Schlüsse gezogen. Die neuere Forschung zeigt, dass die ganz alten, früher bekannten Texte doch sehr gute Texte waren. Man hat sich hier irreführen lassen durch neue Manuskripte, die entdeckt wurden, die nicht so viel Text hatten. Aber, und dann sagte man, diese Manuskripte, das heißt diese Abschriften, datieren in eine ältere Zeit hinein. Deshalb müssen sie genauer sein. Man muss aber vorsichtig sein. Denn man hat früher schlechte Texte verbrannt oder vernichtet. Und die Tatsache, dass es immer noch solche alten gibt, stellt eine andere Frage auf, lässt eine andere Frage aufkommen. Warum sind sie da? Sind das wirklich gute Texte? So weiter. Also, nehmen Sie immer noch eine bewährte Übersetzung. Seien Sie vorsichtig mit neuen Übersetzungen. Das Nachgehen von Fragen und Begriffen, studieren Sie einmal ein Thema, Gnade. Gehen Sie diesem Wort nach. Kaufen Sie sich eine Konkordanz, wenn Sie keine haben. Auch eine kleine Konkordanz oder eine Begriffskonkordanz von Dekan Haus. Da haben Sie schon einiges gesammelt. Da können Sie fortfahren. Besorgen Sie sich eine Bibel mit Parallelstellen, dann können Sie weiter nachspuren, diesen Wahrheiten nachgehen. Gehen Sie solchen Wahrheiten nach. Oder Kleidung. Sie haben die Frage Kleidung und Sie werden nicht fertig? Studieren Sie die Heilige Schrift. Die Prediger haben sowieso nicht die Antwort. Das haben Sie schon gemerkt, nicht wahr? Der eine denkt dies und der andere sagt das. Also, versuchen Sie einmal rauszukriegen, was Gott sagt. Vielleicht kommen Sie dann noch klarer als all die Gelehrten. David sagt, ich bin gelehrter als alle meine Lehrer. Warum? Weil er mit Gottes Wort umging. Ein einfacher Bauernbursche. Aber er las seine Bibel. Und so kam er zu reichen Erkenntnissen. Und letztens, das Lesen der Heiligen Schrift zusammen mit anderen. Was ich bis jetzt gesagt habe, betrifft das Lesen allein. Aber unterlassen Sie nicht, die Heilige Schrift mit anderen zusammenzulesen, in Ihrer Familie. Und wenn es auch nur mit einem in der Familie ist, versuchen Sie es mal. Wenn Sie Hausvater sind, am Tisch, aber nicht nur ein paar Brocken. Nehmen Sie sich Zeit, in Ihrer Familie auch längere Abschnitte zu lesen und eine richtige Hausandacht zu halten, wo Gottes Wort gelesen wird, wo gesungen wird, wo gebetet wird. Sorgen Sie dafür, dass in Ihrer Familie, wenn Sie der Verantwortliche sind, Gottes Wort wie ein Leuchter aufgestellt wird, sodass man das Familienleben nach Gottes Wort ausrichten kann. Aber vielleicht geht das nicht, vielleicht ist der Vater ungläubig und Sie sind die Frau. Versuchen Sie sich nicht durchzusetzen, lesen Sie eher 1. Petrus 3, Vers 1 bis 6. Und versuchen Sie, so wie es der Herr schenkt, Gottes Wort zu lesen. Mit den Kindern oder wenn Sie keine Kinder haben, wir sind schon alle weg, dann alleine. Aber dann vielleicht können Sie mit einer Nachbarin oder mit einem anderen Menschen Gottes Wort lesen. Mit einem Kranken, mit einem Leidenden. Und viel mehr sollte noch bei Besuchen Gottes Wort gelesen werden. Es sollte überhaupt mehr besucht werden unter Gottes Kindern. Es fällt mir auf, dass Christen einander viel zu wenig besuchen, auch ganz spontan. Man wartet gewöhnlich auf eine Einladung. Gehen Sie doch auf jemanden zu und sagen, könnten wir heute mal rüberkommen? Bieten Sie sich an. Das ist gar nicht so schlimm. Christen sollten sehr viel Kontakt haben untereinander, ganz spontan oder auch geplant. Aber bei solchen Begegnungen sollte auch Gottes Wort aufgeschlagen werden. Und auf diese Art und Weise, persönlich und miteinander, können wir Kolosser 3, Vers 16 nachkommen, wo geschrieben steht, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Und übrigens ist dies auch die Antwort auf die Frage, die in der Fragestunde kam. Die Heilige Schrift sagt, auf das die, so das Leben, hinfort nicht mehr sich selber leben, sondern dem, der für sie starb. Und sie sagt, töte die Sünde, die in euren Gliedern ist. Ich merke, in jeder Handlung, die ich tue, suche ich mich noch irgendwie letztlich selbst. Und so weiter. Diese Person weiß nicht, wie fertig zu werden mit dieser Resonanz in einem auf den Schmutz und die Sünde um uns her. Wie kann ich reinen Herzens leben? Das ist eine sehr schwere Frage. Aber, Psalm 119, Vers 11. Dein Wort habe ich aufgespeichert, aufgelagert in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Und dann kann der Heilige Geist auch Raum gewinnen. Übrigens zum Schluss einige Schriftstellen, die hier ganz praktische Hilfe sein können. Erstens, Römer 5, Vers 1. Dies ist die Grundlage zusammen mit Römer 8, Vers 1. Beide sagen dasselbe. Römer 5, Vers 1, so wir denn gerechtfertigt worden sind durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Wenn Sie Jesus Christus als Ihren persönlichen Herrn und Erretter in Anspruch genommen haben im Glauben, dann sind Sie gerechtfertigt. Dann sind Sie bei Gott in Gnaden. Dann sind Sie ein Vergebener. Und Sie brauchen nicht zu fürchten, dass Sie nicht die Gunst Gottes genießen dürfen. Auch wenn Sie feststellen, dass in Ihrem Wesen auch das Böse wohnt. Sie als Person sind in Christus und Gott sieht Sie und Ihre Zukunft durch Christus. Christus ist die Brille Gottes, mit der er Sie sieht. Deshalb Römer 8, Vers 1. Es ist nun keine Verurteilung für die, die in Christus sind. Christus ist verurteilt. Wer will hier noch verdammen? Am Schluss des Kapitels heißt es so. Gott ist es, der rechtfertigt. Christus ist für uns gestorben. Das ist grundsätzlich so.